Ja, ich grüße euch herzlich heute Abend mit einem ganz herzlichen Shabbat Shalom, weil wir heute ganz viel über das Alte Testament reden werden, über die Juden reden werden. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ihr den Titel gelesen habt, bis ans Ende der Welt. Vielleicht habt ihr gedacht, heute kommt eine Predigt über die Endzeit, wann die Welt aufhört. Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe schon überlegt, ob ich so eine Predigt mal halte, dann würde ich sie nennen bis ans Ende der Zeit. Aber heute heißt die Predigt bis ans Ende der Welt. Und ihr seht zwei ganz wesentliche Motive, die uns durch die Predigt begleiten werden. Die Predigt ist heute eine Koproduktion von der Steffi Veits und von mir. Und das mit dem Kompass und alles, was damit zusammenhängt, da werdet ihr noch was erfahren heute Abend drüber. Die Steffi wird euch noch was austeilen. Und was es mit diesem Ziegenbock auf sich hat, das werdet ihr auch sehen. Bis ans Ende der Welt. Ich habe mich entschlossen, darüber zu predigen, weil vor einigen Wochen in meiner stillen Zeit, in unserer stillen Zeit, wie ich der Sigrid das vorgelesen habe aus der Bibel, da hat mich aus der Bibel der Psalm 103, der war da dran, angesprochen. Der ist sehr bekannt, ich werde ihn euch nachher vorlesen. Aber der hat mich richtig tief angesprochen, obwohl ich den so gut kenne. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, ihr habt das x-mal gehört und plötzlich spricht es euch ganz, ganz tief an. Und so war das gewesen und dann ist in mir der Entschluss gereift, darüber will ich heute eine Predigt halten. Und der Psalm, ich lese ihn euch vor, den ersten Teil, also ich lese nicht den ganzen vor, sondern Ausschnitte daraus. Ab Vers 8 heißt es, voll Erbarmen und Freundlichkeit ist der Herr, voller Geduld und reich an Güte, nicht auf Dauer, klagt er an, nicht für immer bleibt sein Zorn, nicht nach unseren Sünden behandelt er uns, nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Denn so hoch sich die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. Und so weit der Osten entfernt ist vom Westen, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Dieser Psalm 103 ist auch bekannt als das Hohelied der Vergebung. Das Hohelied der Vergebung im Alten Testament. Im Ersten Testament, und ich werde heute manches aus dem Ersten Testament lesen, und es geht immer um Jesus. Es geht immer um Jesus, ihr werdet es merken. Voller Liebe, so lesen wir das in diesem Psalm, voller Liebe sieht Gott auf dich und auf deine Vergänglichkeit. Und so heißt es ab Vers 13, wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich der Herr derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das sind wir. Von uns ist die Rede. Und Gott sieht uns in unserer Vergänglichkeit und in unserer Schwachheit. Und er sieht, dass wir sterben müssen, aber Gott will, dass wir leben. Er sieht dich an und mich an in unserer Vergänglichkeit und will, dass du lebst. Und zwar ewig lebst. Und weil das so ist, hat Gott in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit Wege geschafft, damit unsere Vergehungen, unsere Sünden vergeben werden können. Denn unsere Sünden und unsere Vergehen sind das, was am Ende uns den Tod bringen würde. Aber Gott will, dass wir leben. Und deshalb hat er Wege geschaffen, dass es Vergebung gibt. Und dass wir in Ewigkeit leben können. Und das ganz, ganz am Anfang schon. Also wir könnten bis in den Genesis 1, bis in 1. Mose 1 gehen. Aber ganz deutlich kam es dann zur Zeit, als Mose die Gesetze gegeben hat. Und ihr seht hier ein Bild, das ist aus dem Timna-Park in Israel, Südisrael, fotografiert von einer Nachbildung der Stiftshütte. Und ich habe die beiden Verse darin geschrieben, nicht auf Dauer klagt er an, nicht für immer dauert sein Zorn, nicht nach unseren Sünden behandelt er uns, nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Gott ist ein Gott, der Sünden vergibt. Und es ist das Motiv der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist eigentlich ein Bild von Jesus. Darüber kann ich jetzt heute nicht sprechen, habe ich nicht genug Zeit. Aber Jesus ist in diesem Bild, auch wenn ihr ihn so nicht seht. Da ist der Opferaltar auf der linken Seite mit seinen vier charakteristischen Hörnern. Und ich habe in den Vordergrund ein Schaf reingestellt. Es ist ja für uns was ganz Fremdes, dass da Tiere geschlachtet werden. Für Gott. Dass da Blut fließt, das ist ja für uns ganz fremdartig. Das kennen wir gar nicht. Aber es hat eine ganz tiefe Bedeutung. Sünde ist was so Schlimmes, dass Gott uns sagt, es ist so schlimm, dass Blut fließen muss. So schlimm. Heute haben wir zum Teil gar nicht mehr die Idee, dass Sünde so schlimm ist. Ja, Sünde, klar. Aber wie schrecklich es ist, von Gott getrennt zu werden, manchmal ist uns das gar nicht mehr so richtig bewusst. Und das Motiv setzt sich dann fort. Ich habe euch hier eine Nachbildung des Tempels zur Zeit des Herodes mitgebracht, Herodes des Großen. Das ist zur Zeit Jesu. Das war der Tempelkomplex, in dem Jesus zugange war. Und ihr seht, in der Mitte seht ihr den Tempel, da das große Tempelhaus, das Allerheiligste ist drin, der Vorhof für die Männer, der Vorhof für die Frauen und das ist der Vorhof für die Heiden. Und dann seht ihr auf der linken Seite die Königshalle, den Markt, da haben sie also die Vögel verkauft und die Geldwechsel waren darin. Das ist die Geschichte, hier hat sich die abgespielt, wo Jesus die Tische umgestoßen hat. Und hier hinten seht ihr der Stelle die Burg Antonia. Dieser Burg Antonia hat Pilatus residiert. Da wurde Jesus zum Tode verurteilt in dieser Burg. Das war also der Tempel zur Zeit von Jesus. Und der Tempel, genauso wie die Stiftshütte, die waren von Ost nach West ausgerichtet. Die waren von Ost nach West ausgerichtet. Das heißt, im Westen von uns weg steht das Tempelhaus und da ist das Allerheiligste drin, die Bundeslade mit den Cherubim drauf. Und das steht für die Gegenwart Gottes. Im Westen die Gegenwart Gottes. Im Osten zu uns her stand der Opferaltar. Der Opferaltar steht für die Sünde. Für die Sünde der Juden, für die Tiere sterben mussten. Osten, die Gegenwart Gottes. Westen, die Gegenwart Gottes. Osten, der Opferaltar. Und es hat eine tiefe Bedeutung, dass der Tempel so ausgerichtet ist. Weil die Juden haben gebetet, indem sie zum Allerheiligsten geschaut haben, indem sie sich der Gegenwart Gottes zugewandt haben. Und nicht nach Osten geschaut haben. Osten war der Rücken. Osten war das Bild für die Sonnenanbeter. Die ganzen Kulturen im Nahen Osten, Babylonier, Assyrer, Phönizier, Ägypter, die haben Sonnengottheiten angebetet. Und ich nenne keine Namen von Sonnengottheiten, die haben bei uns in unserem Gottesdienst keinen Platz. Und ich zeige auch keine Figuren, die hat man ausgegraben von diesen Sonnengötzen, die haben auf meiner Leinwand keinen Platz. Die Juden haben sich mit dem Rücken nach Osten gekehrt. Weg von den Sonnengöttern. Das war ganz gezielt und ganz bewusst. Es war leider nicht immer so gewesen. Jetzt gehen gerade, falls ihr euch überlegt, was da passiert gerade, da geht jetzt ein Tablett, zwei Tabletts durch die Reihen. Und auf den Tabletts werdet ihr gleich sehen, da gibt es einen Kompass. Kann sich jeder einen wegnehmen. Den brauchen wir dann später noch. Also, Sonnengottheiten all überall. Und es ist dann auch bis in die jüdische Kultur reingegangen. Ich lese ein Zitat aus Ezekiel 8, 16. Im Vorhof vor dem Eingang zum Tempel des Herrn zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonnen an. Juden, die abgefallen sind von Gott, die sich Götzen gemacht haben. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, das waren Juden damals, das ist lange her. Wir haben auch unsere Götzen heute. Unsere Götzen, wo Dinge uns wichtiger sind als Gott. Götzen, die zwischen uns und zwischen Gott stehen. Die gibt's heute genauso, bloß heißen sie anders. Und für uns gilt genauso wie für die Juden im Tempel, dass wir uns davon abwenden sollen. Liebe Freunde, es ist wichtig, wohin wir mit unseren geistlichen Augen sehen. Es ist wichtig, wie wir uns ausrichten. Zum Allerheiligen hin in die Gegenwart Gottes und nicht nach Osten zu den Götzen. Es ist wichtig, wohin wir mit unseren geistlichen Augen schauen. Leute, richtet euch innerlich aus. Mit dem Angesicht zu Gott und mit dem Rücken zur Sünde. So wie das der Fall war im Tempel und in der Stiftshütte. Mit dem Angesicht zu Gott und mit dem Rücken zur Sünde. Immer wieder müssen wir uns ausrichten. Dass unser Blick so ist, dass wir auf Gott schauen mit unserem Angesicht und von der Sünde nichts wissen wollen. Und das müssen wir immer und immer wieder machen. Denn immer wieder will die Sünde uns packen. Der Teufel uns packen. Jetzt hat dann hoffentlich bald jeder von euch so einen kleinen Kompass. Jetzt stellt euch mal vor, wie es wäre. Wenn wir uns alle zusammen in unserer Gemeinschaft ausrichten würden, wie ein Mann, wie eine Frau, ausrichten würden wir alle mit dem Angesicht zu Gott und mit dem Rücken zur Sünde. Was glaubt ihr, was das aus unserer Gemeinde machen würde? Was für eine Kraft, weil dann der Heilige Geist in uns und durch uns wirken kann. Mit dem Angesicht zu Gott, mit dem Rücken zur Sünde. Ich komme noch mal auf den Tempel zurück, weil der was mit Ost-West zu tun hat. Und ich greife eine Sache raus, es ist Yom Kippur. Es ist der Tag der Versöhnung. Ihr habt wahrscheinlich alle schon davon gehört. Der findet im Herbst statt. Das Datum ändert sich, je nachdem, wie der jüdische Kalender sich ändert. Ich glaube, es ist am 21. September dieses Jahr der Tag der Versöhnung. Das höchste Fest bei den Juden. Und als es noch den Tempel gegeben hat und als es noch die Opfer gegeben hat, da hat Gott geboten, dass an diesem Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, zwei Böcke ausgewählt werden sollten vom Volk. Und diese beiden Böcke sollten in den Tempel gebracht werden. Die ganze Geschichte lese ich jetzt nicht vor, das ist 3. Mose 16, Vers 7 bis 28. Und dann heißt es, soll über diese beiden Böcke ein Los geworfen werden. Und durch das Los wird ein Bock bestimmt, das ist der Opferbock. Dieser Opferbock wird geschlachtet, wird geopfert im Tempel. Und dann wird der tote Bock nach Osten hinausgebracht aus dem Tempel und wird außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt im Osten verbrannt. Die Sünde im Osten. Also der Opferbock ist der eine, der Sündenbock ist der andere, der durchs Los bestimmt wird. Und dann bleibt der Sündenbock übrig und dann sagt Gott in 3. Mose 16, dann soll Aaron, also das kommt aus der Stiftshüttenzeit, dann soll Aaron, der erste hohe Priester, seine beiden Hände auf den Kopf des Azazelbocks legen. Der Bock heißt Azazelbock, ich zeige euch noch warum. Und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten, mit denen sie sich versündigt haben. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen. Sünde muss bekannt werden. Ich komme darauf nochmal zu sprechen heute Abend. Und dann legt also der Hohepriester seine Hand auf den Kopf des Bocks und symbolisch die ganze Sünde des Volkes kommt auf diesen Sündenbock. Deshalb heißt er Sündenbock. Und er heißt auch in der Bibel Azazelbock. Die ursprüngliche Bedeutung von Azazel kommt von Azaz. Das heißt trennen und entfernen. Und El ist Gott. Von Gott trennen, von Gott entfernen. Das ist, was mit der Sünde passieren muss. Der Azazelbock wird danach in die Wüste gebracht. In die judäische Wüste. Und zwar ziemlich weit, ich zeige euch gleich den Weg. Und in der Wüste, weit, weit weg gegen Osten, wird dieser Bock einen Abhang hinuntergestürzt, dass er stirbt. Und ich will euch mit hineinnehmen in ein spannendes Erlebnis, was wir hatten, als wir in Israel waren. Wir hatten in Israel, das wollte ich nur lesen, genau. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf den Kopf des Azazelbocks legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten, mit denen sie sich versündigt haben, soll sie auf den Bock, auf den Kopf legen, dass der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und nach Azazel in die Wüste trage. Gen Osten. Und jetzt möchte ich euch was erzählen, was wir erlebt haben dort in Israel, ganz unerwartet und was mit unserer Geschichte zu tun hat. Die Freundin von der Sigrid hat uns mitgenommen in ihre Gemeinde, eine messianische Gemeinde, die in Maale Adumim liegt. Und ihr seht hier Jerusalem und hier seht ihr Maale Adumim im Osten von Jerusalem. Und da haben wir die Gemeinde besucht und das war die beste Gemeinde, die wir je gesehen haben in Israel, in all den Jahren, wo wir dort gewesen sind. Also wir haben die Gemeinde besucht und ihr seht natürlich gleich, was das für eine Gemeinde ist. Das ist eine Agape-Gemeinde, ja, das ist eine charismatische Gemeinde. Da geht's richtig zur Sache, wie bei uns, da haben wir uns gleich wohl gefühlt. Und es war so nett dort gewesen. Heute haben wir auch ein paar Kinder weggeschickt, es war ein bisschen mehr dort gewesen. Das ist wie bei uns gewesen. Ja, da sind die Kinder dann in die Kinderstunde gegangen und die wurden auch was gefragt. Das ist bei uns nicht so, können wir vielleicht noch einführen. Ja. Bei den Juden ist es ja so, ja, da kann ja schon mal öffentlich auch was gefragt werden. Dann sind die Kiddies dann in ihren Kindergottesdienst gegangen und an einem Tag, an einem Schabbat, als wir da gewesen sind, da hat die Reach Praise Band gespielt. Also das waren die Kleinen, die Jugendlichen, die eine Band hatten und die haben dann den ganzen Lobpreis gestaltet von der Gemeinde. Die waren richtig gut gewesen. Und ein Lied, wo ich die Aufnahme gemacht habe, das Lied, was sie gesungen haben, ich kann das nicht aussprechen, das Hebräisch kann ich nicht aussprechen, die Sigrid, die könnte das, aber da stand immer Gott sei Dank auch unten die Übersetzung. Und was sie da gerade singen, heißt, alles, alles für dich. Und das hat mein Herz so berührt, die jungen Leute, die da den Lobpreis gemacht haben, aus vollem Herzen gesungen haben, alles, alles für dich. Und da muss ich an unsere Jungen denken, an unsere Reacher denken, an unsere, die sind heute viele nicht da, die Rangers. Und das erfrischt und das tröstet mein Herz so sehr, wenn ich die jungen Leute Gott anbieten sehe. Alles, alles für dich. Alles. Alles. Alles heißt auch deine Sünde und meine Sünde. Die muss zu Jesus, die muss zu Gott. Und dann hat mich ein Bruder angesprochen, ich bin nach dem Gottesdienst mit ihm ins Gespräch gekommen, und da sagt er, du, ich muss dir was zeigen. Dann nimmt er mich raus, und deshalb erzähle ich das euch eigentlich alles, dann nimmt er mich raus vor den Gottesdienstraum, und da geht die jüdische Wüste los, und dann deutet er hinten hin und sagt, du, guck mal da hinten hin, da wo der Pfeil ist, guck mal da hinten hin, da. Das ist der Berg, wo sie den Opferbock hingebracht haben und hinuntergestoßen haben. Über 800 Jahre hinweg haben sie das gemacht. Und ich sage euch, wir wären ja so gern dahin gefahren. Aber erstens braucht man einen Geländewagen, und zum Zweiten, das ist das, was heute Westbank heißt, Nordost, Judäa. Also da kann man nicht einfach so rumfahren. Aber wir haben es immerhin gesehen, und hier seht ihr, das ist Jerusalem, da wo der Kreis ist, da ist der Tempelberg, und da hat das Ganze stattgefunden. Und dann haben sie den Bock von Jerusalem, haben sie dann zu dem Azazelberg geschafft. Heute heißt er Jabal Muntar. Und den haben wir gesehen von Maale Adumim. Das ist für mich so fantastisch. Da fährst du hin, da siehst du das alles, was in der Bibel steht. Das sind keine Mythen, keine Märchen. Das kannst du alles anschauen. Und das ist alles der Kennzeichen der Bibel, die es in keinem anderen religiösen Buch gibt nebenbei. Also das ist der Azazelberg, und ich bin selber nicht dort gewesen, da habe ich ein Foto geholt, und hier seht ihr diesen Ziegenbock, der steht auf dem Azazelberg. Man sieht nach Osten raus, sind ungefähr 19 Kilometer von Jerusalem entfernt, man sieht nach Osten jordanische Berge, das Tote Meer, und da der Abhang, und da wird dieser Bock hinuntergestoßen. Und ich glaube, ihr habt schon alle gemerkt, ihr wisst es schon alle, was es mit dem Bock eigentlich auf sich hat. Dieser Bock ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb habe ich gesagt, wir lesen diese alten Berichte, und da kommt überall Jesus vor. Jesus, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Den Bock haben sie darunter geschmissen, und Jesus musste sterben. Jesus musste übrigens genauso wie der Bock aus dem Lager hinaus, aus der Stadt hinausgebracht werden. Hier ist die Burg Antonia, da war der Pilatus, da ist die Verurteilung passiert, und dann wurde Jesus auf diesem Weg rausgebracht aus Jerusalem vor die Stadt. So wie der Bock vor der Stadt sterben musste, so musste auch Jesus vor der Stadt sterben. So sagt es der Hebräerbrief. Mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern, weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Einer für alle. Jesus für dich. Einer für alle, Jesus für uns, Jesus für dich. Und so wird es prophezeit, ihr kennt den Text alle aus dem Jesaja. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, so wie der hohe Priester die Sünde auf den Bock getan hat. Der Herr warf aller unserer Sünde auf ihn. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann geht's weiter und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei den Übeltätern. Azazel, dieses Wort, hat auch noch eine andere Bedeutung. Es ist der Name für einen Dämon. Und im Koran ist es der Name für Satan. Und dorthin, zu Azazel, dort wo das Böse ist, dort musste der Bock sterben. Und so ist es mit Jesus bei Gottlosen und bei den Übeltätern. Da ist er gelandet. Und dann ist etwas passiert durch Jesus, etwas Unfassbares, was Unglaubliches. So heißt es hier im Psalm 103, soweit der Osten entfernt ist vom Westen, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Das Angesicht Gottes im Westen des Tempels und der Bock musste raus, 19 Kilometer, bis den Abhang runter in den Osten. Bis ans Ende der Welt, habe ich meine Predigt genannt. Nun können wir fragen, warum steht da eigentlich, soweit der Osten vom Westen entfernt ist? Da könnte auch stehen, soweit der Norden vom Süden entfernt ist. Könnte da auch stehen, aber das ist was ganz anderes. Ist ihr, der Norden vom Süden ist der Nordpol vom Südpol. Das sind schlappe 20.300 Kilometer. Vom Osten zum Westen ist was anderes. Du kannst zum Nordpol laufen und irgendwann kommst du an und dann läufst du wieder nach Süden oder gehst zum Südpol, kommst irgendwann an und dann bist du dort und dann gehst du wieder nach Norden. Nein, so weit der Osten entfernt ist vom Westen, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Die Erde ist eine Kugel. Und wenn du nach Westen läufst oder wenn du nach Osten läufst, egal, und du läufst und läufst und läufst und läufst, dann kommst du nie an, weil die Erde eine Kugel ist. So weit der Osten vom Westen ist, was ist es? So unendlich. Und deshalb steht es da. Nun, das haben wahrscheinlich die Juden damals nicht gewusst, aber Gott wusste es. Und wir wissen es heute auch. Gott schafft durch Jesus Christus unsere Sünden unendlich weit weg von uns. Hast du das gehört? Unendlich weit. Die kann man nicht mehr zurückholen. Die sind weg. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Unendlich weit entfernt Gott unsere Sünden. Durch Jesus Christus, der geopfert wurde und sterben musste. Das Lamm Gottes oder im Bild der Opferbock. Wisst ihr, das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Es wäre jetzt schön, wenn ich hier aufhören würde und ich sage, ach, das ist doch ganz wunderbar und es ist wahr und so weit ist unsere Sünde von uns weg. Aber es ist nicht die ganze Geschichte, da gehört noch was dazu. Das Lamm, das musste sterben und auferstanden ist der Löwe von Juda. Mit dem haben wir es heute auch zu tun, mit dem Löwen von Juda. Ich weiß nicht, ob ihr die Narnia-Märchen kennt. Ich liebe die. Und C.S. Lewis sagt in einem seiner Märchen, als Jesus dargestellt im Bild durch einen Löwen ist, da sagt C.S. Lewis, kein zahmer Löwe. Jesus ist kein zahmer Löwe. Jesus ist der, der die Welt einmal richten wird. Lest mal die Offenbarung und andere Texte. Kein zahmer Löwe. Und wisst ihr, das finden wir auch in unserem Psalm. zeige euch hier nochmal und habe mal in Blau die Bereiche rausgehoben, um die es jetzt geht. Da steht nicht auf Dauer klagt er an, aber er klagt an. Er sieht unsere Sünde und er sieht die Sünde der Welt und das Elend dieser Welt und das Schreckliche, was dadurch passiert. Gott klagt an. Und dann heißt nicht für immer dauert sein Zorn, nein, nicht für immer, aber Gott ist zornig. Gott ist zornig über das, was Menschen einander antun in dieser Welt. Er ist zornig über die Trennung zwischen ihm und zwischen den Menschen. Ja, Gott ist auch ein zorniger Gott, kein zahmer Löwe. Und dann heißt es, so hoch sich die Himmel über die Erde erheben und viel höher seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. Und weiter unten heißt, er nimmt sich derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Was heißt es? Ehrfurcht. Ehrfurcht heißt, ich sag mal ganz kurz, Ehrfurcht heißt, ich nehme einen Kompass in die Hand und dann richte ich mich auf das Angesicht Gottes. Und dann sage ich, Gott, du bist der Schöpfer der Welt. Gott, ich weiß, du bist der Richter der Welt. Und ich bin nur ein Mensch. Gott, ich bete dich an. Das ist Ehrfurcht. Aber Gott, ich weiß auch, wenn ich vor dir knie, dass ich schuldig bin, ein schuldiger Mensch. Meine Sünden, immer wieder sündige ich, Sünde mit mir rumtrage. Ehrfurcht heißt auch Gott, ich sag, ich bekenne vor dir Gott, ich bin schuldig. In meinem Leben ist Sünde. In meinem Leben immer wieder neu erwischt's mich. Und immer wieder muss ich den Kompass in die Hand nehmen und mich ausrichten auf das Angesicht Gottes und sag, Gott, ich bin schuldig. Wisst ihr, das gehört zur Vergebung dazu. Kein zahmer Löwe. Nicht einfach so, Schwamm drüber, passt schon. Kein zahmer Löwe. Ehrfurcht heißt, wir bekennen unsere Sünde vor ihm. Und darauf folgt Vergebung. Darauf folgt eine Vergebung, die so ist, dass die Sünde unendlich weit von uns weggerät, weggetan wird durch Jesus. Unendlich weit, so weit wie der Westen vom Osten entfernt ist. Es gehört auch zu der Geschichte dazu, die ich heute Abend erzähle. Und ich möchte meine Predigt beschließen mit einer Bitte an euch. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr gerne mögt, dann könnt ihr euren Kompass in die Hand nehmen. Der Kompass ist ein Zeichen dafür, dass du dein Angesicht zu Gott ausrichtest und deinen Rücken der Sünde zukehrst. Nimm den Kompass in die Hand und dann dürft ihr aufstehen. Wir müssen uns nicht nach Westen ausrichten. Richtet euch einfach nach vorne aus. Da haben wir ein wunderbares Kreuz. Hier noch einmal der Kompass, aber da ist ein wunderbares Kreuz. Richtet euch auf und aus auf das Angesicht Gottes, das wir in Jesus sehen. Und jetzt möchte ich mit uns ein Gebet sprechen. Ich lese uns das Gebet vor. Es ist ein Bekenntnis. Ihr müsst nicht mitsprechen und auch nicht mitlesen. Es steht euch ganz frei. Aber wenn ihr gerne möchtet, dann sprecht dieses Gebet mit. Es ist ein Bekenntnis aus der Leimermesse, Pfarr-Gerhard-Kirche hier. Und das lese ich jetzt euch in Auszügen vor. Und wenn ihr mögt, dann sprecht ihr mit. Herr, mein Gott, mein Vater, in Scham und Reue bekenne ich dir meine Schuld. Reinige mich, Herr Jesus, von allen meinen Sünden, die zwischen mir und Gott und zwischen mir und den Menschen stehen. Du kennst sie alle, auch die mir Unbewussten, die ich in Gedanken, Worten und Taten begangen habe. Danke, Herr Jesus, dass du durch dein Kreuzopfer auf Golgatha meine Schuld auf dich genommen hast. Nun bin ich befreit von aller Last und darf mich freudig erheben. Darum wende ich mich dir zu, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zum völligen Eigentum. Ich bin bereit, dir mit allen meinen Gaben und Kräften zu dienen. Amen. Und so spreche ich euch zu, die ihr vor Gott eure Sünden bekannt habt. Ich spreche euch zu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deine Sünden, die du bekannt hast, sind dir vergeben. Sie sind so weit von dir weg, wie der Westen vom Osten ist. Du bist frei. Gepriesen sei der Herr, unser Gott. Gepriesen sei Jesus Christus, unser Erlöser. Gepriesen sei der Heilige Geist, der in uns die Gewissheit der Gotteskindschaft schafft. Amen.